Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Es war viel Glück dabei, dass sich kein Mensch auf und unter der Carola-Brücke befand, die in Dresden über die Elbe führt und am frühen Morgen in Teilen eingestürzt ist. Betroffen ist der Bauteil C, der im kommenden Jahr hätte saniert werden sollen. Ein sichtlich betroffener Abteilungsleiter Brückenbauwerke vom Tiefbauamt Dresden, Holger Kalbe, erklärte am Morgen:
Das ist ein Risiko, mit dem wir uns seit vielen Jahren auseinandersetzen, dass der Zustand im Zug C so schlimm ist, dass es zum Einbruch gekommen ist. Das war nicht voraussehbar. Also die Gefahr bei dieser Brücke besteht da, es ist eine Spannbetonbrücke. Und wir haben hier zu DDR-Zeit massiven Chloriteintrag gehabt im Zug C, also durch fehlende Wartung. Wir haben inzwischen auch einen Chloridentzug gemacht. Und an dieser Stelle, wo jetzt der Bruch eingetreten ist, über dem Pfeiler, da steht auch gerade ein Mast von den Verkehrsbetrieben, sodass es denkbar ist, dass an der Stelle eben massiv die Chlorite eingedrungen sind und dort im Inneren der Brücke zu einer Korrosion der Bewehrung geführt haben.
Über die Frage von Instandhaltung von Infrastruktur in Deutschland habe ich vor der Sendung mit Michael Raupach, Professor an der RWTH Aachen, gesprochen. Er hat den Lehrstuhl für Baustoffkunde und Bauwerkserhaltung und ich habe ihn zunächst gefragt, wir haben ja gerade gehört, massiver Chloriteintrag bei der Brücke in Dresden. Was bedeutet das eigentlich genau?
Ja, es geht um Spannbetonbauwerk und das besteht aus Beton im Wesentlichen. Da drin ist Stahl und Spannstahl. Und wenn jetzt Chloride in den Beton eindringen, dann machen die den Beton nicht, sondern sie greifen den Stahl und den Spannstahl an.
Chloride, also Salze?
Die sind im Tausalz drin. Übliches NaCl, also was wir auch im Meerwasser haben. Also Salze, mit denen sie im Winter die Eisbildung verhindern. Also Streusalz im Prinzip. Das heißt, es kommt zu Korrosion dadurch, dass der Korrosionsschutz, den Stahl im Beton üblicherweise hat, verloren geht und dann fressen die Chloride praktisch an dem Stahl. Es gibt kleine Löcher, sogenannte Lochfraßkorrosion, das schreitet dann fort und so wird der Stahl zeitlich über Jahre abgefressen. Das führt dann dazu, dass der Stahl irgendwann lokal nicht mehr da ist und dann hat er seine Tragfunktion nicht mehr, das heißt die Zugkräfte können nicht mehr übertragen werden und dann kann das zu so schlimmen Folgen führen, wie wir das da leider sehen mussten.
Jetzt machen wir uns ja schon länger Gedanken darüber in Deutschland, in welchem Zustand sich die Infrastruktur befindet. Das ist natürlich von Bauwerk zu Bauwerk unterschiedlich. Aber was wir doch festhalten können, ist, dass die Instandhaltung offenbar nicht in dem Maß und Umfang stattfindet, wie sie sein müsste. Was wäre denn aus Ihrer Sicht, aus Ingenieurssicht, das, was jetzt zu tun wäre?
Ja, es ist leider so, dass man spricht ja auch von Sanierungsstau, also die Infrastruktur altert und man kommt mit dem Sanieren nicht nach. Das führt dann dazu, dass immer mehr, noch mehr altert und dann sind diese Schädigungsprozesse, die wir haben, schreiten fort und der Gesamtzustand wird immer schlimmer und wird auch aufwendiger instand zu setzen. Das weiß man, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine reine Frage der Investitionen und des Kostendrucks, der da ist. Die Geldfrage kann ich nicht ändern, das muss an anderer Stelle geklärt werden, das ist aber bekannt. Was ich so erlebe, ich bin der Meinung, dass bei den Diagnosen mehr getan werden muss, das heißt in der Planungsphase schon. Die Mechanismen für Korrosion sind relativ kompliziert. Sie hatten schon gehört, Chloriteintrag, dies und das, dann gibt es elektrochemische Vorgänge, die zu Rosten führen. Die muss man erstmal verstehen. Da hat sich viel getan. Also in den letzten Jahren gab es viel im Bereich Forschung, im Bereich Ausbildung, dass man das den Bauingenieurstudenten und den Beteiligten klar gemacht hat, was da genau passiert. Jetzt hat sich auch viel im Bereich Regelwerke und so weiter getan. Das heißt, man weiß eigentlich, worum es geht.
Also das Wissen ist da, aber man setzt es im Moment nicht um?
Es ist relativ frisch, würde ich mal sagen. Also noch nicht jeder weiß da wahrscheinlich genug. Das ist nie ganz da, aber es ist schon relativ breit vorhanden. Man setzt es nicht um, weil in meinen Augen schon bei der Diagnose ein hoher Kostendruck besteht. Also wenn Sie als Planer, als Ingenieur gefragt werden, da ist ein Bauwerk, sag mal, in welchem Zustand ist das? Dann macht man erstmal Untersuchungen zur Zustandsermittlung und dafür braucht man einen gewissen Etat. Und der ist so stark begrenzt, dass man dann nur das Allernötigste meistens machen kann. Also das weiß ich aus eigener Erfahrung. Wenn man so gerufen wird zu so einem Bauwerk, dann wünscht man sich, ja, wir möchten natürlich immer gerne die neuesten Verfahren gleich anwenden und so weiter. Die kosten natürlich Geld, sind aufwendig und dann hat man dann eben nicht viel Geld vorhanden und möchte das günstig haben. Und das führt dann dazu, dass wir oft nur wenig Proben nehmen. Also Beispiel mal, ich würde gerne 20 Bohrkerne nehmen und dann rechne ich, was das kostet. Und dann kriege ich einen Etat für 3 Bohrkerne. Dann macht man halt nur 3. Und das führt dann dazu, dass man keinen richtigen Überblick über das Bauwerk hat und dann auch nicht die richtigen Schlüsse ziehen kann, wie denn am besten instand zu setzen ist. Also das halte ich für ein ganz großes Problem, dass man da bei der Zustandsermittlung zu hohen Kostendruck hat.
Also man weiß inzwischen, also man muss schon Geld investieren in die Instandhaltung und ist dafür auch bereit, Geld zu zahlen. Aber es fängt im Grunde dann den Schritt vorher schon an, dass die Diagnose bitte nicht so viel kosten soll. Und dann kann ich mit 3 Probebohrungen den Zustand eines Bauwerks nicht so feststellen, wie das natürlich wäre, als wenn ich 20 Probebohrungen machen würde und dann ein deutlich besseres Bild bekäme.
Genau so sehe ich das ja. Also Bauwerke sind Einzelanfertigungen und man kann nicht mit so einem schnellen Blick da drauf sagen, wie das so ist. Das heißt, die sind ja sehr individuell aufgebaut, hergestellt aus verschiedenen Zeiten und, und. Also man kann nicht relativ schnell entscheiden, was da zu tun ist. Das heißt, man muss sich das wirklich im Einzelnen angucken. Wie ist die Qualität? Wie ist die Vorgeschichte? Habe ich da Korrosion? Im vorliegenden Fall in Dresden waren vielleicht besondere Spannstelle im Spiel, mit denen hätte man sich auseinandersetzen sollen und so weiter. Das sind alles Dinge, die recht aufwendig sind und das übersteigt, was viele da investieren in der Phase.
Sie sprachen eingangs von dem Stau. Also der Stau kann ja nur aufgelöst werden, wenn das dann auch wirklich Stück für Stück passiert. Wenn jetzt aber immer mehr Brücken oder auch andere Bauwerke in die Phase kommen, wo man sagen müsste, das ist jetzt dringend oder wir wissen es möglicherweise gar nicht so genau, weil wir gar nicht genau bei der Diagnose hinschauen, dann ist das ja gar nicht mehr bewältigbar.
Das geht schon in die Richtung. Das ist eine große Herausforderung. Es wird ja überall gespart. Das heißt, ich denke auch an den Stellen, die sich mit den Bauwerken beschäftigen, wird sicherlich auch gespart an Stellen und so weiter. Dann ist der, was Regelwerke und so weiter angeht, Ausschreibungen richtig machen und so weiter, das ist immer arbeitsintensiver geworden, habe ich so das Gefühl. Das heißt, die müssen sich viel mit verwaltungstechnischen Dingen auseinandersetzen. Und es ist so ein bisschen der Trend da, dass im öffentlichen Bereich man sich so ein bisschen zurückzieht auf die verwaltungstechnische Seite und nicht so stark auf die inhaltliche Seite. Das heißt, man lagert dann das Ganze aus zu Ingenieurbüros. Die hat dann mehr so eine Trennung von dem verwaltungstechnischen zu dem eigentlich sachlichen Arbeiten.
Inwieweit ist denn auch das Vergabesystem ein Problem? Es geht ja auch dann immer darum, dass, wenn etwas ausgeschrieben wird, immer der günstigste Anbieter genommen werden muss.
Ist leider so, da hatten wir schon viele Gespräche. Man würde das ja privat vermeiden, dass man immer den günstigsten nimmt, gerade in wichtigen Angelegenheiten. Meines Wissens ist das nicht ohne weiteres lösbar, obwohl viele sagen, dass da die Qualität im Vordergrund stehen muss. Also sowas wie Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt Modelle, dass man sich bemüht, auch die Qualität mitzubewerten. Aber meines Wissens ist das noch nicht so ausgeprägt, dass zum Schluss dann meistens doch der Niedrigstbietende gewinnt. Also da ist noch großer Handlungsbedarf, da Modelle zu finden, dass da tatsächlich die Qualität stärker mit reingeht und letztlich derjenige, der es zum besten Qualitäts-Leistungsverhältnis anbietet, dann auch die Arbeiten bekommt.